Catch the NBA playoffs on Sling TV, the most flexible live TV streaming service, putting consumers in control to watch games their way with flexible subscriptions. Want to catch one game or a full series on ESPN? Grab a 1, 3, or 7-day pass. If you want to catch as many games as possible, get a monthly subscription with our ABC, NBC, and ESPN combo package. Either way, Sling lets you watch the playoffs your way with no long-term contracts. Learn more at sling.com.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner! Das wird spitze!
One hour and 80!
Bart, es ist wieder Montag! Hier ist die Glanzparade. Das war die Überraschung.
Das war die Überraschung.
180. Sendung.
Die 180. Glanzparade in der Geschichte von der Powersender. Frank Buschmann ist da. Wir sind in Urbesetzung sozusagen.
Ja, schön.
Wir sind wirklich in Urbesetzung, nachdem wir viel probiert haben. Lieblingsspielerfrau, Michael Leopold. Kommt noch was?
Nö.
So ausprobiert, top. Timo Schmidtchen sitzt immer fester auf diesem Stuhl. Ich kann mich noch erinnern, wie er vor 180 Sendungen angefangen hat. Zitterte wie Espenlaub. Ja. Mittlerweile ist er da festgemauert in der Erden.
Ja, nicht wegzudenken.
So ist es. Buschi, warum haben wir zwei uns so lange jetzt nicht gesehen?
Ja, ich war mit dem Hund.
Mit dem Hund?
Ja, ich war mit dem Hund. Nein, ich hatte tatsächlich, ich habe ja nicht nur du bist für andere Unternehmen im Einsatz.
Ja.
Und zwar kräftig. Aber,
was war das denn für eine?
Aber ich habe jetzt auch noch eine neue Aufgabe in Zukunft und die macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich konnte das mit Skiurlaub verbinden. Das hat alles ganz gut gepasst. Und dank wirklich der großen Zugeständnisse, die ihr hier immer macht, wenn sowas mal selten, aber es kommt halt vor, vorkommt, waren da jetzt ein paar Wochen zwischen. Aber ich kann mir vorstellen, da waren auch viele Leute dankbar drüber oder für.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns zwei und zwei wiedersehen.
Ja,
also du hast mich gefehlt.
Schön auch mal mit den Platz hier schon mal wieder.
Ja, wobei ich auch sagen muss, ich habe mir ja wirklich letzte Woche, habe ich es mir ja sogar, ich meine sogar live angeguckt, weil es mich interessiert hat, diese Kombination Wagner-Leopold. Ja, die wandern gerne zusammen, die feiern gerne zusammen.
Ja.
Und jetzt machen sie auch Sendungen zusammen. Ich muss sagen, ganz, ganz großes Kompliment an beide plus Timo. Das war großes Kino, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Hervorragend orchestriert vom Zeremonienmeister himself. Da hast du gemerkt, er hat halt einfach die 179 Dinger, 78 letzte Woche, haben ihm gut getan. Die 179. Dann ist irgendwann ist Payback-Time. So, wir reden über die 35. Deutsche Meisterschaft von Bayern München. Unterschrieben und gestempelt gestern durch ein 4:2 gegen den VfB Stuttgart. Der erwartete Fall ist eingetreten. Was wir nicht so erwartet hatten, war, mit wie viel Glanz und wie viel Gloria und wie viel spielerische Leichtigkeit und wie vielen Toren und wie wenig Gegentoren und mit welcher Dominanz sie diese 30 Spieltage bestritten haben. Also verdient ist kein Ausdruck. Sie sind der Liga entwachsen. Es gab in der kompletten Saison keinen Verein, der sich in irgendeiner Form als Gegenkandidat hervorgetan hat. Also es gab so ein paar qualifizierte Sparringspartner, aber so sehr viel mehr habe ich ehrlicherweise nicht gesehen.
Ja, gibt's keine Gegenrede, würde auch keinen Sinn machen. Abgesehen von dem, was in der Bundesliga passiert, auch von mir Gratulation zum Titel. Was sie international abreißen, ist wirklich extrem beeindruckend, weil es ja noch nicht so lange her ist, dieses Rückspiel gegen Real, was nicht so einfach war, wie viele es überraschenderweise vorher geredet haben, weil die individuelle Klasse von Real, die musst du dann doch irgendwie im Griff haben, hatten sie in dem Spiel nicht immer. Aber ich will da gar nicht ganz viel zu sagen. Großes Kompliment, das wissen wir aber schon länger, Kompanie. Also der hat diese Mannschaft, der hat diesen, ich hätte fast gesagt, diesen Club im Griff.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann würde ich gern, ehe ich alle, die toll gespielt haben und hoffentlich auch noch weiterspielen für die Bayern in dieser Saison, den so ein bisschen Unsung Hero nochmal erwähnen, weil es mir so unfassbar leid tut, was gerade rund um Serge Gnabry passiert, diese Muskelverletzung. Und es verdichten sich die Informationen, dass es ihnen die Fußball-Weltmeisterschaft kosten wird. Und er hat bei Bayern viel besser gespielt, als man das öffentlich oft so mitbekommen hat. Und in der Nationalmannschaft hätte ich ihn tatsächlich, Stand jetzt, in der Startelf gesehen. Er hat eine Riesensaison gespielt. Ja. Es tut mir unfassbar leid für Gnabry, weil ich auch glaube, ohne ihn jetzt großartig persönlich zu kennen, dass das echt ein guter Typ ist. Der macht da, der ist ein bisschen extravagant manchmal, ist eine Type, so gerade optisch.
Ja.
Aber ich glaube, den hast du gerne in der Kabine und noch viel lieber als Mannschaftskamerad auf dem Platz. Schade.
Man hat das auch gestern gehört, die ersten Interviews haben Gnabry immer eingeschlossen, also die ersten Spielerinterviews nach dem Sieg, also nach Abpfiff gegen den VfB Stuttgart, wie sehr er den Bayern fehlt oder fehlen wird, wird man, denke ich, auch gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale dann schon feststellen, möglicherweise dann auch am Mittwoch im Pokal gegen Leverkusen. Jetzt ist die Pflicht erfüllt, jetzt geht es ein Stück weit um die Kür, weil du es vorher gesagt hast. Ich finde, dass es, oder ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es bei den Bayern mal gelungen ist, dass ein Trainer das komplette Klima in einem Club so positiv gewandelt hat. Also das war ja eine extrem ambivalente Stimmung in den letzten Jahren. Also Jupp Heynckes lasse ich mal weg, das goldene Zeitalter Hansi Flick lasse ich jetzt auch mal raus, aber so alles rund um Nagelsmann und da muss man ehrlicherweise sagen, das wirkte auch so wie eine Zweckgemeinschaft. Er hat es, glaube ich, geschafft, diesen Club zu einen, auch zu harmonisieren. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber wenn es das Wort gibt, dann passt es hier. Du hast das Gefühl, dass diese Mannschaft eine Einheit darstellt. Und das betrifft den 17-jährigen Nachwuchsspieler mit 3 Bundesliga-Minuten genauso wie den teuersten oder die teuersten Harry Kane, Michael Olise. Das scheint alles von A bis Z zu funktionieren. Und im Moment sieht es so aus, als sei das alles von Erfolg gekrönt. Jetzt ist die Frage, was es gibt, ne?
Ja, das ist dann immer die Geschichte, ne? Am Ende kackt die Ente. Jetzt, hinten sind die Schweine fett, wie auch immer. Jetzt geht's
noch rein. Hast du noch einen?
Jetzt reicht's. Aber natürlich ist die Champions League das Maß aller Dinge. Und alle sprechen ja jetzt auch schon vom vorweggenommenen Finale. Wenn du die Form zugrunde legst und das Spektakel, dann unterschreibe ich das sofort, weil da sind Paris und die Bayern momentan den beiden anderen voraus. Ich gebe nur eins zu bedenken, in einem etwaigen Finale ist Arsenal unbequem, aber richtig unbequem wäre Atletico Madrid.
Ja.
Klar, die verlieren die Dinger immer in ihrer Historie, Atletico.
Ja.
Aber das ist mir auch schon wieder alles zu einfach. Aber jetzt ist ja erstmal das Halbfinale gegen PSG. Das ist schwierig genug übrigens.
Ja, also spielst du gegen den Titelverteidiger, wo letztes Jahr zur Club-WM, kann ich mich erinnern, haben alle gesagt, also das wird die nächsten Jahre, wird diese Mannschaft von Paris Saint-Germain den europäischen Fußball dominieren. Es sind ein bisschen was schuldig geblieben im Verlauf der Saison, aber jetzt, wo es um die Marie geht, laufen die auf allen Zylindern.
Ja.
Dembélé, als er Dortmund verlassen hat, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das einer ist, der da auch mal gegen den Ball arbeiten kann. Also das ist einfach mit Vitinha, das ist eine überragende Mannschaft. Du hast vollkommen recht, wie du sagst, die Rabauken von Atletico Madrid, zu denen ich so eine gewisse Nähe habe, eine gewisse Sympathie habe, weil ich sie zu Cholo Simeone habe. Die musst du auch erstmal bezwingen. Ja. Aber die 4, die da jetzt im Moment im Halbfinale stehen, das ist schon das Dach des europäischen Fußballs, jeder so auf seine Weise.
Timo, Und zur Not, das fand ich ein bisschen komisch, Paris kriegt ja sonst auch mal so 2-3 Wochen frei vor so einem wichtigen Spiel, wenn es nötig ist, oder?
Ja, das ist interessant.
Das ist ja schon auch ein Thema.
Voll.
Das wird es ja Bundesliga nicht geben.
Wir waren ja letzten Donnerstag, war ich ja für einen befreundeten Sender mit Mainz in Straßburg. Und Straßburg hatte das Wochenende vor, her einfach spielfrei. Ja. Die hatten spielfrei. Da war ein Spiel angesetzt gegen Brest. Das findet jetzt irgendwann an einem gottlosen Mittwoch im Mai findet das statt.
14 Uhr.
Und du sagst, gibt's, also wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Also wie geht das? Mhm. Es geht halt einfach. Mhm. Also das gibt's im deutschen Fußball so, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, leider. Also es ist eigentlich schlimm, dass es woanders geht. Da geht es wahrscheinlich um Fernsehrechte und weiß der Fuchs, was da noch alles dazu gehört. Vielleicht geht das in Frankreich einfach leichter als bei uns. Aber das hast du schon gemerkt, dass die jetzt nicht 3 Tage vorher gegen Freiburg geschrubbt haben, die Mainzer, sondern dass, wie die Mainzer, sondern dass die eine Woche Zeit hatten, um dieses Hinspiel zu analysieren und sich aufs Rückspiel vorzubereiten.
Aber das Verrückte, Jungs, ist ja, dass ich das Gefühl habe, den Bayern ist ja eher recht, wenn sie immer wieder spielen und spielen und spielen und spielen, weil die hören ja einfach nicht auf innerhalb eines einzelnen Spiels und innerhalb dieser Saison bisher auch nicht. Das ist ja wirklich das total Beeindruckende. Sie lassen nie nach. Das ist großartig.
Und da, auch das ist etwas, was Kompany geschafft hat. Also er hat wirklich einen Kader von 20 nahezu gleichwertigen Leuten. Du hast jetzt nicht das Gefühl, wenn einer mal draußen ist, also klar, bei Harry Kane und bei Olise, da siehst du, okay, oder auch Manuel Neuer auf der Bank, das ist dann schon ungewöhnlich. Aber die nachrücken, da hast du nicht das Gefühl, es passt irgendwas nicht. Weil die mittlerweile auch so viel Rhythmus und so viel Spielpraxis haben und dann auch so eine gute Laune und so einen Ehrgeiz entwickeln, dass sie wissen, sie haben eine realistische Chance, in die Mannschaft zu kommen. Ich kann mich erinnern, vor 2 oder 3 Wochen, als es um Musiala ging, haben alle gesagt, da, pass auf, der hängt hinterm Gnabry, ne, und hängt hinter Karl möglicherweise noch, ob der überhaupt in den WM-Kader kommt. Jetzt ist Musiala.
Wer hat denn gesagt, ob der überhaupt in den WM-Kader kommt?
Nein, fit, ob, ja, Oliver Kahn hat das.
Ja, wobei das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang.
Ja, das war, nein, das war aus dem Zusammenhang. Ja, es wurde, also, ob das jetzt bedeutet, dass er freiwillig sagen soll, ich fahre nicht zur WM, weil ich mich erholen will, das ist natürlich Quatsch. Aber dass er im Moment noch nicht die Form hat, die er braucht, um bei einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei einem WM-Turnier wirklich weiterzuhelfen.
Auch da stimmte doch total der Aufbau, wie es die Bayern gemacht haben.
Und jetzt hast du nämlich genau diese Situation. Das hat er am Wochenende, hat er, glaube ich, 45 Minuten gespielt. Er muss am Mittwoch im Pokal spielen, weil es einfach alternativlos ist. Aber er hat mittlerweile so viel Rhythmus wieder und so viel Spielpraxis wieder, dass er sich auf der Basis weiterentwickeln kann. Und genau das hat Vincent Kompany in vorzüglicher Art und Weise geschafft. Man sagt, man muss moderieren, ja, du musst moderieren, du musst aber auch agieren und du musst immer glaubwürdig bleiben. Und das tut er. Der hat nie öffentlich einen in die Pfanne gehauen, sondern sich immer vor seine Spieler gestellt. Und man sieht es, finde ich, immer ganz gut, wenn die feiern, ne, wie die gemeinschaftlich vor der Kurve stehen. Du hast das Gefühl, da steht eine Einheit. Und er als Übungsleiter, als Trainer ist dann so eine Art, weiß ich, Primus inter pares, sagen wir Altphilologen.
Haltet ihr es für möglich, dass Leverkusen in so einem Spiel die Bayern schlägt? Und Anschlussfrage, sollte das passieren, könnte so etwas Auswirkungen auf ein Champions-League-Halbfinale haben?
Also es ist immer noch das alte Spiel, ne? Da müssen wir schon, so ehrlich müssen wir schon sein. Also, aber du hast eine klassische Pokalkonstellation. Das ist ein Underdog mit fußballerischen Möglichkeiten. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben sie den Bayern 1-1 aus den Rippen geleiert. War eine andere Situation, die Bayern auf einem anderen Stresslevel, auch noch anders sonst unterwegs, national, international, da genoss dieses Spiel vielleicht nicht allerhöchste Priorität. Aber wenn du dir den Kader anguckst und guckst dir diese Mannschaft an, ich rede jetzt nicht von Form, das ist die Mannschaft, die Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb geschossen
in
hat.
Dortmund.
In Dortmund. Die genau. In Dortmund vor 2 Wochen gewonnen hat. Die große Probleme hat, das steht ja außer Frage, können wir ja vielleicht auch noch kurz drüber reden, die natürlich immer noch an diesem Umbruch im vergangenen Sommer hängt. Ich glaube, dass sie mit der Trainerauswahl nicht zu 100% glücklich sind im Moment, dass da noch ein bisschen was konstruiert oder dass da ein bisschen was konstruiert ist.
Aber besser, als was sie sich zuerst ausgesucht haben.
Absolut, das ist und zwar eine Klasse besser und zwar so gut, dass man in einem Spiel gegen die Bayern bestehen kann. Und weil wir vorher über Arsenal gesprochen haben, Bayer Leverkusen hat 1-1 gespielt zu Hause gegen Arsenal. Und das war eher ein schmeichelhafter Punkt für die Gunners mit dem Elfer, den Havertz dann kurz vor Schluss, ja, wo alle gesagt haben, naja, ob das Elfmeter ist, und wer weiß das schon.
Für Leverkusen ist es ja als Sechstplatzierter in der Liga eigentlich die einzige Möglichkeit, sich noch so ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen, die Saison so ein bisschen zu retten. Ne? Ja. Und das dann in einem
Titel
Spiel
zu gewinnen, das wollen wir mal nicht kleinreden. Sie, das sind die Chancen, definitiv, Titel zu gewinnen.
Definitiv. So aus. Ja. Und die sind letztes Jahr überraschend im Halbfinale gegen Bielefeld rausgeflogen. Das hat keiner so auf der Uhr gehabt. Also das stand so nicht im Drehbuch. Jetzt steht nicht im Drehbuch, dass sie die Bayern in so einem Halbfinale raushauen. Also deshalb. Aber machen wir uns nichts vor. Realistisch betrachtet gewinnen sie 1 von 100 gegen die Bayern im Moment.
Schnitt.
Schnitt. Das verkaufe ich an so Wettanbieter. Ich muss jetzt auch mal ans Portemonnaie denken.
Ja.
Wo wollen wir weitermachen?
Ja, aber das ist, also, wo hängt dieser Wettbewerb für die Bayern? Höchstmöglich. Natürlich. Der DFB-Pokal. Also, jetzt ist die Pflicht erfüllt. Aber jetzt kommt die Kür. Und die Kür bedeutet Pokal und Champions League. So, jetzt haben, also, ich habe auch das Gefühl, dass sie am vergangenen Sonntag, nicht, dass man es ihnen angemerkt hätte, aber dass dieser Rotationsprozess schon auch mit dem kommenden Mittwoch zu tun hatte.
Ja, wohl dem, der kann.
In aller Zurückhaltung formuliert. Ja, was wollen wir? Union? Union war, ich weiß, letzte Woche großes Thema. Wer möchte?
Ich sehe schon einen, der möchte.
Ja, ich habe mich da ja nach längerer Zeit mal wieder hinreißen lassen, auch auf Social Media, auf meinem Instagram-Kanal, was zu den Reaktionen einiger Leute auf die Bekanntgabe.
Hast du Menschen beschimpft?
Nö, aber ich frage mich halt wirklich, in welchem Jahr wir leben, wenn es immer noch Leute gibt. Du kannst ja über eine Entscheidung, welchen Trainer oder Trainerin ein Club verpflichtet, kannst du inhaltlich ja wunderbar diskutieren. Fußball wäre nicht Fußball, Sport wäre nicht Sport, wenn das nicht passieren würde. Wenn es aber so Posts gibt oder Kommentare gibt, wie irgendeiner muss ja für die Mannschaft kochen und was will denn eine Frau in der Fußball-Bundesliga? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte echt, dass wir darüber hinweg sind. Aber es war natürlich völlig bescheuert, so zu denken. Wenn du in irgendwelche Kommentarspalten heute, egal zu welchem Thema gehst, dann wirst du wieder eindeutig belehrt. Es ist schlicht und ergreifend so und gilt auch für das, was in sexistische Richtung Marie-Louise Ether passiert ist. Es ist und bleibt so. Die Mutter von Dummheit ist immer schwanger.
Schnitt. Gibt es wenig hinzuzufügen? Ich finde, die Trainerentscheidung von Union Berlin ist auch in größten Teilen nachvollziehbar. Sie haben das Gefühl, sie müssen auf der Trainerposition was machen. Ohne dass ich dem jetzt vollumfänglich zustimmen würde, weil ich denke, auch mit Baumgart hätte man die Runde zu einem vernünftigen Ende gebracht. Aber wenn man sich dazu entschließt, auf der Trainerposition zu tauschen, kurzfristig, und sagt, wir sind jetzt nicht der klassische Feuerwehrmann-Verein oder Feuerwehrfrau-Verein, dann gucken wir bei uns und gucken, welche erfahrene, gute, nachgewiesenermaßen gute TrainerIn läuft denn da rum? Wem trauen wir es zu? Langjährige Co-Trainerin, lange Jahre im Verein, Qualität nachgewiesen, also es ist eine logische Entscheidung. Ich mag nicht diese Geschlechterdiskussion, mag ich nicht. Am Ende.
Ich auch nicht, aber sie war halt leider da.
Also sie haben jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg nicht verloren, weil da eine Trainerin an der Seite
ist. Nein, übrigens ganz
das
kurz.
Das ist totaler Käse. Das ist so Mittelalter. Genau. Argumentation.
Und lass mich noch eins dazu sagen, weil ich mir dann tatsächlich die Mühe gemacht habe, weil ich so in diesem Thema drin war, weil mich das einfach so geärgert hat. Also es macht mir keine schlaflosen Nächte, aber ich fand das einfach einer Fachfrau gegenüber völlig unsäglich, was da wieder passiert ist, dass es gar nicht um ihre Qualifikation ging, sondern um ihr Geschlecht. So, fertig, Ende aus.
Du musst ruhiger werden, Muschi. Das ist...
Moment,
ist
ich bin aber
Problem,
noch gar nicht fertig.
Das ist das Problem der Leute, ja.
Ja, das ist richtig, aber ich bin noch nicht fertig. Und dann habe ich mir jetzt mal angeschaut, wie denn Union Berlin gespielt hat gegen Wolfsburg. Da sieht auf den ersten Blick natürlich, Wolfsburg hängt unten drin und du verlierst gegen die Wolfsburger. Oh. guckt euch mal, macht euch,
hab
macht
ich,
euch
ich hab's mal,
guckt euch das an, wie die gespielt haben, Union. Tatsächlich, das, auch das genauso wie das schlechte Ergebnis, kann jetzt auch das bessere Spiel, die kann ja auch nicht Hand auflegen und ist Wunderheilerin. Aber die haben wirklich etwas anders und besser Fußball gespielt als in den Vorwochen. Und das Verrückte ist, Wolfsburg hat in den Vorwochen gar nicht so schlecht gespielt, aber kaum Ergebnisse gemacht und ist jetzt eher die schwächere Mannschaft, haut aber da, also das Wimmer-Tor, ja, also Wahnsinn. Legt sich doch am Arsch. Was war das denn mit dem Außenriss? Aus 20 Metern schweißt er den oben in den Giebel. Das ist ja kompletter Irrsinn. So, aber wer sich die Mühe macht und mal guckt, weil schnell kommen ja die Leute jetzt, ja siehst du, kann ja nichts werden da mit der ETA. Die haben, ich muss das jetzt leider so deutlich sagen, für Union Berlin-Verhältnisse, wenn wir sie in dieser Saison gesehen haben, haben die Eisernen wirklich ein sehr vernünftiges Spiel am Samstag gemacht.
Die haben 25 Mal den Abschluss gesucht, so viel wie noch nie in der Bundesliga-Historie von Union. Und genau das, was du gesagt hast, Wolfsburg hatte, ich glaube, ein XG-Wert von 0,19. Also die hätten noch nicht mal ein Fünfteltor verdient gehabt. Und machen halt zwei durch so zwei großartige Schüsse, also von daher.
Ja.
Und jetzt ist allerdings natürlich diese Union-Gefahr, dass du am kommenden Freitag jetzt gegen komplett starkes Leipzig spielst. Also da musst du dann halt schauen, was die anderen da unten machen, weil es kommt alles auf den Samstag drauf an, ob St. Pauli da in Heidenheim gewinnen kann, weil dann kommt da noch mal ganz neues Feuer.
Ich wollte gerade sagen, ich bin mir gar nicht sicher, dass Union Berlin überhaupt noch einen Punkt braucht.
Das
bin ich mir gar nicht sicher, weil St. Pauli, also für mich war das die Riesengelegenheit, also nicht nur für mich, für alle, die Tabellen lesen können, für den FC St. Pauli, da wirklich wieder richtig ins Geschäft zu kommen und auch vor allem Richtung Wolfsburg so ein bisschen Puffer zu kriegen. St. Pauli hat ein vermeintlich gut machbares Restprogramm. Übrigens am letzten Spieltag zu Hause gegen Wolfsburg.
Ja, das kann dramatisch werden.
Ja, aber pass auf. Aber ja. Es kann auch sein, ich bin das mal so durchgegangen, dass es da schon nur noch darum geht, wer Relegation und wer direkt absteigt.
Absolut,
dass die anderen alle weg sind.
Wen hat Wolfsburg nächstes Wochenende?
Die spielen, habe ich mir aufgeschrieben irgendwo. Ja.
Guck mal schnell.
Guck mal schnell rein.
Mach ich.
Also
Gladbach.
Oh, Borussia
Gladbach. Gladbach. Ja, ist auch ein Hochprozenter.
Ja. Ja, da ist dann, ne, wie gesagt, wenn jetzt, dann kommt ein bisschen Druck von Wolfsburg.
Ja.
Dann hast du plötzlich Mönchengladbach wieder in der Verlosung. Aber nochmal, Grundvoraussetzung ist ja, dass sowohl Wolfsburg dann im direkten Duell gegen Gladbach, aber auch der FC St. Pauli mit seinem vermeintlich leichten Restprogramm die Dinger dann aber auch gewinnt.
Ja, ne? Leicht ist nichts.
Genau.
Also jetzt, das siehst du auch im Zusammenhang mit Heidenheim.
Ja,
ne?
Ja.
Also da passieren...
Spielen jetzt in Heidenheim, St. Pauli am Wochenende. Ja. In Heidenheim.
Ja, und das, da ne? passieren zum Saisonende passieren Dinge, die nicht an der Stange
hängen. Aber Wolf, wenn du an die da oben ran willst und wenn du dir den Klassenerhalt verdienen willst, dann musst du beim Absteiger, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Heidenheim als St. Pauli
keine
dann
Frage,
eben auch gewinnen.
Keine Frage. Das ist, auch wenn du so eine Saison durchgehst als St. Pauli, musst du sagen, naja, in Heidenheim, das wäre so ein Pflaster für einen Auswärtssieg. Ja. Ohne, dass es einfach wäre oder so.
Richtig schwieriges Spiel.
Das ist maximal unangenehm.
Ja. Wenn die
maximal
verlieren, sind unangenehm. Sie auf jeden Fall abgestiegen dann.
Ja.
Werden alles dran tun.
Klar.
Ja.
Schade, unsere Heidenheimer. Ne? Das also.
Ja, aber wenn man ehrlich ist, und das habe ich auch aus vielen Aussagen in den letzten Wochen von Frank Schmidt gehört, das trifft sie auch nicht wirklich überraschend. Und,
es trifft sie nicht überraschend und es trifft sie auch nicht so hart,
so.
Weil sie, also es sind immer noch Schwaben, da wird immer noch sauber und gut gewirtschaftet. Jetzt kann man sagen, naja, sie hätten vielleicht wirtschaftlich ein bisschen mehr ins Risiko gehen können, auch die Stimmen gibt's. Andererseits geht es darum, es wird kein Risiko eingegangen, der Profistandort Heidenheim soll nicht aufs Spiel gesetzt werden, sondern es ist völlig in Ordnung, auch als ambitionierter Zweitligist geht das Leben da genauso weiter. Ich hoffe mit Frank Schmidt, das wäre schön. Und dann ist es auf Sicht auch ein Club, dem zuzutrauen ist, wieder in Richtung erste Liga hochzugehen. Dann. Aber ich hoffe, dass wir im Zusammenhang mit Union Berlin künftig rein sportlich diskutieren und den ganzen anderen Quatsch Leuten überlassen, die von der Materie keine Ahnung haben.
Und die ja vor allem kein Benehmen haben.
Ja, auch das kommt mit dazu. Aber das ist, ja.
Darf man eigentlich, schlimm, dass es sowas heutzutage noch gibt.
Haben wir keinen
und schön, dass der Woche, dass wir eine Schmidtchen, Pionierin da haben.
Ja. Schmidtchen der Woche, Fuß der Woche, gibt es das
dir? Du warst lange nicht mehr da. Nee, es wurde alles abgeschafft in deiner Abwesenheit.
Das gibt's alles nicht mehr. Gibt's alles nicht die Sendung mehr. Ist auch nur noch eine halbe Stunde, also das heißt, drei jetzt Minuten sind wir fertig.
Tanzparade, die Show ohne Buschmann und mit anderen. Nein, wir, also, wir
Show hätten, mit vielen anderen.
Wir hätten ein Schmidtchen der Woche
im Angebot. Na dann los, dann Farb.
Na los.
Komm. Schmidtchen der Woche.
Also das fand ich beeindruckend. Die Choreo der Werder-Fans, das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich darf das mal sagen, wir waren wie immer auf dem Topspiel-Truck. Am Samstag haben wir uns vorbereitet auf das Topspiel. Und dann guckt man so nach links auf die ganzen Bildschirme und dann fliegt da das Weserstadion durch die Decke. Das war so ein großer Moment. Das war eine Energie, die nicht nur von der Ostkurve, sondern von der vom ganzen Stadion ausging. Das war Wahnsinn. Habe ich selten gesehen. Ganz, ganz großes Kino. Schöner Fanmoment. Das macht so ein Nordderby ganz besonders. Dafür liebe ich die Bundesliga. Und das war ein schöner Moment.
Darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern?
Du standst unter der Krake.
Nee, nee,
du hast genäht.
Ich hab in einem durchaus etablierten und fußballaffinen Kollegen von Sky gesprochen, telefoniert.
Mit Wolf?
Nein. Und er hat eine gewisse Affinität zu Werder Bremen. Und der hat mir gesagt, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, wir steigen ab. Dann war Argument. Ich habe gesagt, jo, weil wenn du mal guckst, St. Paulis Restprogramm, also ich sehe euch auch auf dem Relegationsplatz. Mhm. Und St. Pauli, das war vor dem Wochenende, habe ich gesagt, ja. St. Pauli, wenn die jetzt Köln schlagen und ihr nur einen Punkt gegen den HSV holt, jetzt holt aber St. Pauli nur einen Punkt gegen Köln und Werder macht eins seiner besten Saisonspiele und gewinnt 3-1 gegen den HSV. Ich glaube, überlebenswichtig für Bremen, weil die wirklich ein schwieriges Restprogramm haben.
Gegen Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim und dann noch.
Und das haben die, weißt du, das ist ja so eine Energie in so einem Stadion. Das haben die von Anfang an, glaube ich, da auch alle gewusst und transportiert. Ja. Und manchmal geht das ja nach hinten los, weil das einfach drückt.
Ja.
Und in dem Fall war es so, weil Bremen wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, das hat sie nach vorne gepusht. Das hat sie wirklich nach vorne gepusht und war, glaube ich, wirklich existenziell wichtig.
Ja, ich fühlte sich so erinnert an die Zeiten der Green-White-Wonderwall.
Als der Osterdeich dann als der Osterdeich in Farbe ging. Ja.
Brannte und da, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend die Zufahrt säumten. Ja. Damals erinnere ich mich, gegen Eintracht Frankfurt war das, Gillo Bocci schoss da das Tor. Also eine durchweg positive Stimmung, wohlwollende Stimmung, ist ja auch nicht selbstverständlich in der Situation. Ja. Und dann mit dem Derby ist es natürlich nochmal einer mehr, weil es halt einfach auch emotional so aufgeladen ist, sportlich ultra wichtig, weil es dann auch noch ein Tabellennachbar ist oder dann wieder werden soll. So. Mhm. Und dann blasen die da so ein Ding auf vorne weg. Wir standen wirklich in Frankfurt am Bus und haben gedacht, ja, bist du wahnsinnig.
Ja, darum sagt man, weil die Leute einen ja oft fragen, ja, müsst ihr nicht neutral sein und so. Ja, wir müssen neutral sein, wenn wir ein Spiel begleiten. Aber darum hast du solche Clubs wie Werder Bremen und den HSV einfach gerne in der Fußball-Bundesliga, weil es diese Dinge gibt. Das ist schlicht und ergreifend.
Ja, das ist gelebte deutsche Fankultur. Ne?
Ja. Das Bild, das sagt doch mehr als alles andere. Ja. Dieser großartige Flutlichtmast da oben noch ist einfach ganz, ganz groß. Und Jens Day.
Ja.
Ja. Was ist das denn?
Statue.
Busspur in Bremen auf Lebenszeit.
Der hat, glaube ich, wieder 9 Saisontreffer. Wir haben letztens mal geschaut, die besten Torjäger der vergangenen 3-4 Jahre bei Werder. Da hast du Duk, da hast du Füllkrug und dann Jens Day. Mhm. Also was ist das für ein starker Spieler?
Ja, und diese 2 Buden, die er am Wochenende gemacht hat, wie gesagt, ich glaube, da kriegt er wirklich eine Statue. Ne? Vielleicht waren das die 2 Treffer zum Klassenerhalt.
Das Ding ist ja, Derby-Held bleibst du für immer.
Ja.
Das wird nochmal spannend. Auch für den HSV wird es jetzt wieder spannend. Wir sind am Samstag im Topspiel da gegen Hoffenheim. Das ist also ein Topspiel, das so ein bisschen unscheinbar daherkam, weil man sich fragte, was wollen wir denn da? Vor einigen Wochen gezogen. Jetzt mittlerweile ist in Hamburg, könnte es passieren, dass in Hamburg nochmal die Flatter einsetzt. In Hoffenheim gibt es wieder so kleine Euphoriekreise nach dem Sieg. Insofern ist das ein Topspiel, das durchaus Sinn macht.
Ja. Hoffenheim bleibe ich übrigens auch dabei. Ich weiß, wahrlich nicht jeder Fußballfan mag die aufgrund des Konstrukts da.
Ja.
Aber auch das geht immer unter. Immer dran denken, was letzte Saison war und jetzt, wie die dastehen. Und auch wenn es ein bisschen kurios zustande gekommen ist am Samstag gegen Borussia Dortmund, schlagen sie den BVB. Was haben sie? 53 Punkte jetzt, Timo? Wie viel haben die geholt in dieser Saison?
54.
Das ist schon großartig, muss man sagen.
Nach der vergangenen Saison. Ja. Ist Hoffenheim, so wie es aussieht, eines der Gewinnerteams.
Ja. Ja. Und halt auch wieder so ein Kader mit Perspektive. Und ich finde, das war in der vergangenen Saison nicht so, da hast du nicht so diese spannenden Spiele.
Ja.
Jetzt mit Lemperle, mit Aslani,
Touré.
Dann hast du Abdullahu und Wouter. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ja, wir werden sie alle näher kennenlernen am kommenden Samstag im Rahmen des Topspiels.
Erste Topspiel von Hoffenheim in dieser Saison?
Absolut. Ich würde sagen,
musst du noch mal ran,
ich weiß nicht, ob wir in den letzten 3 Jahren ein Hoffenheim-Topspiel hatten. Die Erinnerung verschwimmt. Was ist es mit dem Wasser? Ist es
Wasser nicht so gut?
Der Mann, ne, will immer links drehen. Das
Nein, ich möchte ist gerne
das,
mit Blubber, wenn es geht.
Ist das was Falsches?
Blubber.
Also, ansonsten kriegt der Anfall.
Es ist komplett egal. Ich war jetzt nur irritiert, aber es ist, glaube ich, hier in der Sendung ist es immer stilles Wasser. Von daher weiß ich gar nicht, was ich jetzt habe. Alles gut.
Sonst musst du ein Bäuerchen machen.
Mal gucken, ob wir noch frisches Wasser finden. Kurze Pause, gleich sind wir wieder da. Dann haben wir noch den Buschmann der Woche, wir haben noch den Fuß der Woche. Wir haben einen Blick ins Internationale und spielen natürlich noch das DFB-Pokal-Halbfinale. Kurze Pause, bis gleich.
180! Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
180!
Ja, und jetzt noch der italienische Barde hinterher. Das war ja ein Bruch gerade da.
Julio Iglesias.
Was war das? Also,
Spanisch.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
War das Julio Iglesias?
Das war Julio Iglesias. Eine seiner größten Schnulzen.
Hast du mittlerweile das für dich wohltemperierte und leicht angeprickelte Wasser gefunden? Frage ich mich.
Es war überhaupt nicht so böse gemeint, aber Aufnahmeleitung.
Ist so ein
und das Zack, ne? Darf man alles gar nicht erzählen. Ja. Es erweckt einen Eindruck, der überhaupt nicht den Tatsachen
entspricht. Die haben die Kiste schnell aus deinem Privatflieger geholt, der hier vorne parkt. Ja. Und jetzt hast du es halt. Ne? Probier mal. Schmeckt frisch, schmeckt fruchtig.
Ja, ist auch kühler, vielleicht deshalb, dass es nicht ganz so nach Katzenurin schmeckt.
Ach, du lieber Gott. So, wir kommen zum Topspiel. Eintracht Frankfurt. Wir haben vorher über Gewinner dieser Bundesliga-Saison gesprochen. Eintracht Frankfurt ist es nicht.
Wo genau möchtest du hin, in welche Richtung?
Ja, dass Eintracht Frankfurt sehr diskret daherkommt im Moment.
Das ist schon ein krasser Wandel,
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Eintracht. Ehrlich, wenn ich das gesehen habe am Samstag, weil es hat ja ganz häufig Vergleiche gegeben im Zusammenhang mit Eintracht Frankfurt in Top-Spielen mit individuell besser besetzten Mannschaften, wo du aber immer das Gefühl hattest, irgendwas kann die Eintracht machen. Da haben die mal überraschend gegen die Bayern gewonnen. Dann haben RB Leipzig hat am Wochenende zum ersten Mal in Frankfurt gewonnen, obwohl sie wahrscheinlich immer individuell besser besetzt dorthin gekommen sind. Weil diese Frankfurter Mannschaft hatte was, einen besonderen Geist, einen besonderen Spirit, das war jetzt am Samstag war davon nichts mehr zu sehen.
Wo ist der denn geblieben, der Spirit?
Und wo ist der Punkt, wo ich es nicht verstehe? Wo ist es abgerissen?
Dann
kam noch ein Trainer, der das angeflogen ist mit, also so blutrünstig, wie ich es also selten von einem Trainer in einer Antrittspressekonferenz. Das war ja ein Donnerschlag, das war eine PK in Schlagzeilenform. Wo du dachtest, hei, guck mal in die Vita, wie viel Champions League-Siege, wie häufig Weltmeister. Ach so. Und trotzdem, also ein Mann, der breitbeinig durchs Leben geht. Und dann siehst du diese Vorstellung, wo der Diomande, ich habe am Samstag gesagt, Okocha ähnlich, da durch 8 Mann durchgeht und den Ball oben ins Eck jagt. Und die Frankfurter laufen so nebenher. Und ich nichts sehe von bissigen, weiß ich nicht, Adlern, die also ihren Gegenspieler nach dem Leben trachten.
Liegt es an den Spielern oder
am Trainer? Springt auch keiner vom Balkon. Ne?
Aber woran liegt das?
Ich weiß es nicht. Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Deshalb gerne offene Diskussion.
Timo?
Ich musste ja gerade noch was machen. Ich bin ja hier so ein Broker mittlerweile. Guck mal, wir sehen hier 2 iPads. Also, ich war ja mit Wolf-Christoph Fuß in Frankfurt.
Ist richtig.
Ich verstehe das nicht. Also, wenn du da in dieses Stadion reinkommst, was da für eine Energie war, du brauchst als Mannschaft da, glaube ich, nicht viel machen, damit du dieses ganze Stadion hinter dich bringst. Und das kriegen die überhaupt nicht hin. Und dann sagt der Riera auf den Pressekonferenzen immer, dass es ihm so wichtig ist, wie die Mannschaft gegen den Ball spielt. Er will, auch wenn sie einen schlechten Tag haben, eklig zu spielen sein. Und dann sind die Spieler da 4 Meter von jedem Gegenspieler weg. Also das war so ein langweiliger, nichtsaussagender Auftritt.
Nichtssagen.
Also, haben die keinen Bock auf diesen Trainer?
Das weiß ich nicht, aber die hatten so das Gefühl, ey, krass, jetzt kann ich bei dem Diamondé mal gucken, wie
Hallo,
schnell und wie
gut. Nicht ausweichen. Haben die keinen Bock auf diesen Trainer?
Das ist manchmal so, wenn das Wasser nicht richtig sprudelt, dann.
Dann werden sie böse. Und dann werden die manchmal böse. Dann wird keine Leistung abgerufen.
Nein,
du hast eine ganz andere Schärfe jetzt auf einmal.
Ich glaube,
er trinkt sein Wasser, ne, und hat eine ganz andere Schärfe.
Wenn wir bitte bei den Fakten bleiben, beim Fußball. Ich würde von euch gerne wissen, ob ihr den Eindruck habt. Ich meine, da spürt man ja was. Oder man, ja, einen Eindruck.
Ja.
Haben die keinen Bock auf diese Art des Trainers? Funktioniert seine Art der Ansprache für diese Fußballer nicht?
Ich glaube, dass du, wo wir eben über Kompanie gesprochen haben, ich hole kurz aus, wenn das erlaubt sei.
Du bist der Chef.
Kompanie holt halt diesen gesamten Kader ab. Und unter Riera gibt es klare Verlierer und klare Gewinner. Und dass die Verlierer dann halt alteingesessene Spieler mit ein bisschen höheren Meriten sind, solche verlierst du dann, glaube ich, leichter als die jungen Spieler. Das heißt, er hat schon ein paar Spieler im Kader verloren. Und das merkst du, dass es nicht so als eine homogene Einheit da auf den Platz gebracht
wobei wird. Wir ja sagen müssen, unter Toppmöller haben sie ja auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ne? Der Trainerwechsel hat ja Gründe. Das müssen wir schon der Fairness halber auch sagen. Wir können ja nicht die Mannschaft da ganz aus der Verantwortung nehmen. Ne?
Nein, wir können die Mannschaft nicht aus der Verantwortung nehmen. Wir können auch die Vereinsspitze nicht aus der Verantwortung nehmen. Also da gehört schon Markus Krösche, gehört da schon mit rein. Wir haben ihn hochgelobt und völlig zu Recht. Aber in den letzten Jahren hat die Eintracht immer hochpreisig verkauft und Dino Toppmöller hat es jeweils geschafft, wieder eine Mannschaft hinzustellen, die konkurrenzfähig ist. Und ich bin schon der Meinung, sie haben zu viele Gegentore geschluckt in der Saison. Das waren natürlich Spiele von allerhöchstem Unterhaltungswert. Häufig im Topspiel haben wir davon profitiert. Man hätte jetzt auch einfach sagen können, das ist jetzt im Moment so, wir müssen das auch mal aushalten, wir müssen diese Phase überstehen. Das wäre grundsätzlich auch meine Empfehlung gewesen. Ich bin der Meinung, ich habe das auch Samstag gesagt, dass es diesen Trainerwechsel nicht gebraucht hätte, weil man einfach als Einheit zusammenstand. Ich halte mich aber insofern zurück, als dass ich die Kleinigkeiten innerhalb der Truppe nicht beurteilen kann, sondern ich sage es wirklich nur als Außenstehender. Mhm. Ich hatte nie das Gefühl, dass Dino Toppmöller die Mannschaft verloren hat. Also, dass man zwingend hätte reagieren müssen. Dass die Eintracht inhaltlich reagieren musste, war klar, weil sie einfach viel zu viele Gegentore geschluckt haben. Also da musste man ran. Und dann entscheidet man sich für einen Mann, der als Spieler eine respektable Karriere gemacht hat, der aber als Trainer noch nicht viel gerissen hat. Also für ihn ist Frankfurt der größte Club seiner Trainerkarriere. Und Eintracht Frankfurt ist mittlerweile wieder ein Club mit internationaler Strahlkraft. Aber immer noch kein gelernter Champions League-Teilnehmer. Deshalb meine ich, es hätte auch so eine gesunde Portion Realismus vielleicht gut getan, um auf den Trichter zu kommen. Na, jetzt sind wir letztes Jahr, zum ersten Mal haben wir uns über die Liga für die Champions League qualifiziert. Aber eigentlich sind wir eine Mannschaft, die so auf 5 bis 8 rangiert. Und den Kurs haben sie ja jetzt im Moment. Da musst du es auch mal akzeptieren, wenn du als Eintracht Frankfurt mit Abgang Ekitike, Abgang Trapp, Abgang Tuta drei wesentliche Säulen verlierst, nachbesetzt und das eben nicht so schnell wächst wie in den letzten Jahren und du dann halt einfach auch mal in Würde 7., 8. oder 9. wirst.
Dann gebe ich meine Antwort auf meine Frage.
Hat denn beides nicht gefallen?
Aus der Ferne,
antworte dir.
Wirklich aus der Ferne, klar. Aber als ehemaliger Sportler und nicht irgendwo Kreisliga oder so. Ich bin mir relativ sicher, dass ein Großteil der Mannschaft recht schnell keinen Bock auf die Außenwirkung ihres Trainers hatte. Es ist eine Mannschaft, die gewackelt hat unter Topmöller auch. Wo du hast angesprochen, es war immer Spektakel, aber eben hinten auch sehr anfällig. Das heißt, die waren nicht voller Selbstvertrauen. Die sind nicht durch die Saison gecruised, dass alle gesagt haben, yo, also auf jeden Fall wieder international, wahrscheinlich sogar Champions League. Verunsichert, sagt man, glaube ich. Und dann kommt ein Trainer, den die ja auch alle, du hast ja beschrieben, warum, nicht kennen. Und der tritt auf von Anfang an. Also schwierig. Schwierig. Und vielleicht auch einfach schwierig, weil für uns alle ungewohnt.
Ja.
Das funktioniert nur, wenn die Spieler sagen, boah, geiler Typ, klasse. Ich glaube aber auch für die war das so ungewohnt und surreal, dass sie erstmal, das gucken wir uns mal an. Und dann kommen relativ schnell Spiele, die sie teilweise sogar gewinnen, die aber, wo alle sagen, das ist doch nicht mehr mein Eintracht Frankfurt, was ist das denn für ein Fußball? Kriegen die Spieler auch mit, kriegen ja auch mit, wie sie selbst spielen und dann fallen irgendwann auch die Ergebnisse weg oder bleiben aus. Dann gibt es, Timo hat es angesprochen, die Spieler, die sicherlich verloren haben durch diesen Trainerwechsel, was immer passiert. Und der Trainer macht aber immer weiter mit seiner sehr eigenwilligen Art. Ich will das mal gar nicht bewerten, ist eigenwillig und ungewohnt. Und ich kann mir einfach vorstellen, wer weiß, wie so eine Kabine funktioniert. Ich gehe jetzt mal ganz weit, ich kann mir echt vorstellen, dass wenn die mal zu dritt oder viert so eine PK mitkriegen, ja, wo er wieder eigenwillig ist, dass sie sagen, jetzt er nun wieder. Jetzt hört ihr das, guckt ihr das bitte mal an. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, weiß es natürlich nicht. Ich kann mir das einfach gut vorstellen. Und das ist natürlich schlecht.
Ja, es ist schwierig, weil du halt auch, du siehst nichts. Also du siehst keine Handschrift. Der Punkteschnitt hat sich, wenn überhaupt, dann marginal verbessert. Die Attraktivität hat maximal gelitten und erreicht wurde, dass weniger Gegentore fallen. Nur wenn du dir das Defensivverhalten am Samstag gegen eine Top-Mannschaft wie RB Leipzig anguckst, dann sagst du dir, naja gut, das waren auch 3 und es hätten aber auch 4 oder 5 sein können. Und das wäre auch okay gewesen. Am Ende haben sie 2-mal aufs Tor geschossen. Und der zwischenzeitliche Ausgleich ist einem glücklichen Umstand zu verdanken. Und
jetzt überleg mal, dieser Fußball ist dann eben ja wahrscheinlich auch der, der vielen in dieser Mannschaft nicht entspricht, wo die, ich will jetzt nicht sagen, keinen Bock drauf haben, ja, aber was nicht in ihrer DNA ist, was sie in den letzten 2 Jahren, gut, klar ist die Mannschaft auch durchgemischt worden, aber einige von denen zumindest in den letzten 1,5 oder 2 Jahren so nicht gespielt haben und jetzt sollen sie so Fußball spielen. Und dann haben sie das Gefühl, das war aber nichts heute. Und sitzt da einer und sagt, also am Ende haben wir die Sterne vom Himmel gespielt. Man hat es noch nicht gesehen.
Die haben eine solche Offensivpower. Ja. Das ist, also das muss doch der Anspruch eines Trainers muss doch sein, diese Offensivpower, die du im Club hast, auf den Platz zu bringen. Und nicht entscheidest, welcher von den 5 Kanonen spielt denn. Und dann kommt Usun kommt rein und Götze bleibt draußen. Und wie heißt der, Ebnu Talib kommt gar nicht und Amamuni wird dann irgendwann ausgewechselt.
Wisst ihr, welche Gefahr ich bei der Geschichte auch noch sehe? Dass so ein bisschen noch ein ganz anderes Modell von Eintracht Frankfurt dadurch über die Wupper geht.
Das Verkauf?
Das Verkaufsmodell. Du hast Usun genannt. Usun, wo man vielleicht noch vor einem halben Jahr gesagt hätte, ey, wenn der so weitermacht, ja, dann ist das der nächste 50, 60 Millionen Mann Transfer.
Das meine ich, hätte nicht der Ansatz sein. Und trotzdem redest du ja immer noch über eine sehr junge Mannschaft. Das heißt, du musst auch einpreisen, dass da Ausschläge nach unten passieren. Und genau das ist ja Dino Topmöller mit dieser Mannschaft passiert, der es ja zumindest versucht hat. Jetzt kann aber die Reaktion, finde ich, nicht sein, du hast einen Stall voll Offensivgranaten, du bringst sie aber nicht. Also du versuchst verzweifelt, dein eigenes Tor zu verteidigen. Und wenn du dein Tor nicht mehr verteidigt bekommst, dann geht ja alles über die Wupper.
Ja. Ja, ihr habt also einen ganz spannenden Satz zu Beginn des Gesprächs über Eintracht Frankfurt beide gesagt. Es ist so egal, so belanglos. Und das Eintracht Frankfurt der letzten Jahre, undenkbar.
Und du gehst dahin und die spielen im Herzen von Europa. Danach spielen sie Tankard, schwarz-weiß wie Schnee. Und ich da oben fühle mich zum Äußersten bereit. Neben mir Thomas Herrmann, bis unter die Haarspitzen motiviert.
Ist der eigentlich schon 70?
Über 70.
Nee, dann Nachfrage.
Sitzt der über 60-jährige Lothar Matthäus. Auch alle, wir sitzen da vor und jetzt aber, jetzt knallt's. Und es knallt gar nichts. Und Leipzig spielt es schlau. Sie gucken sich's einmal an. Erste Hälfte, gehst mit dem 1-1 in die Kabine. Dann sagt der Ole Werner, komm, wir machen mal ernst. Dann machen die 45 Minuten lang ernst und Frankfurt sieht überhaupt kein Land. Überhaupt kein Land.
Und nach dem Spiel sagt Riera dann, ja, das war jetzt gar nicht so verkehrt. Also ich hatte auch das Gefühl, dass wir gewinnen können. Das gehört dann ja auch noch zum Teil der Wahrheit. Dass er dann
die waren ganz weit weg, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben es im Kommentar auch gesagt, du darfst jetzt nicht den Fehler machen und darfst sagen, ja, etc. sah beim zweiten Gegentor hängt er mit drin und beim dritten sah er nicht gut aus. Also mach's dir bitte nicht so einfach und schieb's auf den Torwart. Aber auch die Torwartdiskussion, der steigt ein, kommt eigentlich gut ins Jahr. Dann kommt Kauer Santos zurück, dann wechseln die, dann verletzt sich der. Also du hast im Grunde zwei Unsichere auf der Position und hast den König im Tor in Frankfurt, Kevin Trapp, im vergangenen Sommer abgegeben, weil dem keine adäquate Perspektive bieten konntest oder wolltest oder wie auch immer. Also das macht's problematisch und deshalb glaube ich, dass die Eintracht dann am Ende, weiß ich nicht, vielleicht werden sie Siebter, vielleicht werden sie Achter oder Neunter kommen in die Conference League, es wäre ihnen die Euroleague, wäre ihnen zu wünschen, weil das Finale halt in Frankfurt stattfindet nächstes Jahr. Und für mich steht Eintracht Frankfurt so ein bisschen für diesen Wettbewerb. Also dementsprechend war es gut, aber ist kein Wunschkonzert. Ping! Schön wäre es, wenn die Frankfurter internationalen Fußball bekämen, einfach weil sie da Lust drauf haben. Aber du, was machst du jetzt? Du dirigierst.
Naja, wir haben noch ein paar Sachen vor.
Ja, wir haben noch ein paar Sachen vor.
Nein, aber es
liegt mir so am Herzen, weil ich es gesehen habe und so tolle Spiele von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren übertragen habe und das am Samstag war gar nichts. So, tschüss.
Timo, wärst du bereit für einen Buschmann der Woche?
Es liegt alles für Sie bereit.
Ja, ab.
Der Buschmann. Der Buschmann. Der Buschmann der Woche.
Freunde, was habe ich am Sonntag einen Spaß gehabt in der Konferenz, die überragend war, mit dem FC Schalke 04. 4-1 gegen Preußen Münster, da kann man jetzt sagen, naja, Aufstiegskandidat gegen Tabellenschlusslicht. Also Punkt 1, Münster vorher zuletzt 2-0. Im Hinspiel gegen Schalke 0-0. Also die sind auch nicht immer so einfach zu bespielen. Aber warum ich diese Mannschaft genommen habe, und da haben wir auch Miron Muslic, den Trainer, mit dabei. Diese Entwicklung, die habe ja ich noch nicht mal geahnt, als ich vor Monaten schon gesagt habe, ich bin sicher, dass Schalke aufsteigt. Weil wenn ihr euch erinnert, tut ihr natürlich nicht, weil ihr auch in einem gewissen Alter seid. Aber ich habe damals gesagt, mit dieser defensiven Stabilität gehst du auf Strecke, gehst du hoch. Und dann könnt ihr euch noch an die Diskussion erinnern, dieser vermeintliche Plan B, den Muslic nicht hätte mit Schalke 04. Und in der Rückrunde, die nicht so gut begonnen hat für Königsblau, fangen die aber jetzt immer mehr an, genau zum richtigen Zeitpunkt. Die spielen die richtig guten Fußball. Was die Jungs da gekickt haben, dieser Oshish, Nachverpflichtung im Winter.
Ach so.
Ein sensationeller Spieler. Also wirklich technisch überragend. Dzeko war noch nicht mal dabei. Dzeko hat noch nicht mal gespielt. Njai, links hinten. Super Verteidiger, überragend. Dann
Karaman.
Karaman, Elfausi, der Dauerläufer. Also diese Mischung, der Dauerläufer. Ja, Elfausi und Schallenberg auf der Doppel-6, das hat was. Ja. Das hat wirklich was. So, pass auf. Und die spielen jetzt einen richtig guten Ball nach vorne. Und wenn der Dzeko fehlt, egal. Silla, der war schon weg, der war schon bei den Amis, haben alle gedacht. Ja. Dann ist halt nichts geworden, kommt er zurück. Viele haben gesagt, oh, was macht das denn werden? Hätte doch keiner gedacht, dass sie den nochmal brauchen. Und wie sie den brauchen. Und es funktioniert und das läuft wie geschnitten Brot. Und die werden zu Hause den Aufstieg klar machen. Das ist auch, hat auch nichts mit Jinxen zu tun. Diese Mannschaft hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verdient, weil sie jetzt in der Rückserie, in der zweiten Phase der Rückserie auch einen richtig geilen Fußball spielen. Knackpunkt der Saison, wenn es noch Fragezeichen gegeben hat, war dieser außergewöhnliche Sieg beim direkten Konkurrenten in Elversberg in der Woche vorher.
Ja.
In Unterzahl gewinnst du das Ding beim direkten Konkurrenten. Das war für die Birne wichtig. Fußballerisch ist das richtig schön anzuschauen im Moment.
Das war schön.
Toll.
Was machst du denn jetzt? Schreibst du das auf oder was?
Nee, wir freuen uns auf Schalke. Wir freuen uns auf Schalke in der kommenden Saison. Jetzt hast du die ja häufig gesehen, ne?
Mhm.
Ist das eine Mannschaft, die, wenn sie im Kern zusammenbleibt und qualitativ an der einen oder anderen Stelle erfrischt wird noch, ist das eine Mannschaft, die sagen wir, den mittelfristigen Verbleib in der Fußball-Bundesliga garantieren kann oder sagen wir zumindest mal den kurzfristigen Verbleib in der Bundesliga?
Also sie werden die Mannschaft so nicht halten können, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Und bei Edin Dzeko tickt die Zeit dann natürlich auch, ne? Ist ja jetzt keine 20 mehr.
Ja.
Und wie gesagt, du musst gucken, wen du von den richtig guten Jungen halten kannst. Jetzt machen wir mal so ein Lummerland. Mhm. Alles passiert, was man will.
Ja.
Wenn sie die Mannschaft komplett halten,
ja,
dann glaube ich einfach, dass dieses Team auch weiter an alle Ideen von Muslic glaubt. Das ist ja wirklich so. Der ist ja im Moment, geht der ja übers Wasser. Mhm. Das ist ja so. Für diese Spieler geht der übers Wasser.
Mhm.
Und dann mit der Qualität, die sie haben, mit der Disziplin, die sie haben, mit der Eingespieltheit, mit den Automatismen, die sie haben, mit der gleichen Mannschaft. Also ich halte die für jetzt schon nicht schlechter als Heidenheim, als St. Pauli, als Wolfsburg und vielleicht sogar auch als Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach. Tatsächlich, aber nochmal, nur wenn sie diese Mannschaft halten, da sind junge Spieler dabei, die können sich noch weiterentwickeln und das Pfund des FC Schalke 04, das hättest du mal einem vor einem Jahr erzählen sollen, das ist, dass alle zusammen an einem Strang ziehen und das ist wieder das Schalke, das muss in die Bundesliga, weil die gehören in diese Liga. Da gehst du hin und sagst, mein Gott, schön, dass ihr wieder da seid, was eine geile Atmosphäre und kicken können sie auch noch.
Schnitt.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Oh, guck mal hier.
Sehr euphorisch, da ist deine Hand drin. Jetzt machen wir noch schnell den Fuß der Woche. Pellegrino Matarazzo, viel noch bekannt als Trainer von Hoffenheim und vom VfB Stuttgart, ist der erste US-amerikanische Trainer, der in Europa einen großen Titel gewinnt. Copa del Rey am vergangenen Wochenende gewonnen mit Real Sociedad San Sebastian. Soll hier in besonderem Maße gewürdigt werden, weil er ist ein toller Typ, er ist ein toller Trainer. Und es fliegt so ein bisschen unterm Radar, was er da in San Sebastian macht. Nächstes Jahr werden wir ihn dann auch international sehen. In dem Fall von mir gibt es ein Sternchen, auch wenn er das nicht braucht, aber ich wollte einfach dran erinnern, es gibt ihn noch und er ist sehr erfolgreich.
Naja,
er
hat die übernommen.
Ich freue mich sehr für ihn. Er hat die
kurz vor Ende Gelände
übernommen.
Jetzt stehen sie auf 7 in der spanischen Liga und gewinnen den Pokal im Finale gegen Atletico. Da hat er einen ganz guten Job gemacht.
San Sebastian ohnehin ein sehr besonderer Basketballclub.
Ja.
Das verdient allergrößten Respekt. Ich habe so lange hin und her gezuckt, ne, was ich nehmen sollte, wen ich nehmen sollte. Ich hatte auch Tolga Ciaci.
Vom Energie Cottbus, der die drei Hütten macht.
Dreifacher Torschütze, ein sensationelles Spiel.
Was war mit Pele Wollitz nach dem Spiel?
Nein, Pele Wollitz redet nicht mit Thomas Wagner.
Warum auch immer.
Aber vielleicht müssen wir zwei da als Blauhelm-Kommando
machen. Aber die drehen das Spiel gegen Rot-Weiß-Essen. Ja. Ganz wichtig im Kampf um den Aufstieg. Und Pele Wollitz, auch auf der Pressekonferenz war er ein bisschen arg kurz angebunden und normalerweise hätte der doch einfach kommen lassen.
Ja.
Was ist denn mit Thomas und Pele Wollitz?
Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist zwischen diesen beiden oder ob es eher ein Problem ist zwischen Pele Wollitz und dem übertragenen Sender, ob es da irgendwas gibt. Da, aber so tief bin ich nicht in die Materie eingestiegen, ich weiß es nicht.
Kannst du das bitte mal recherchieren? Du bist doch auch aktiv.
Das mache ich. Ich komme nächsten Montag mit frischen Informationen, was genau da los ist. Ich glaube, das Thomas und Pelle ehrlicherweise kein
Problem. Ich glaube, das ist 100% Wellenlänge bei den beiden.
würde ich auch sagen.
Also, ich wollte gerade sagen, so gibt es noch ein paar Sachen.
Das war gestern wohl das beste Drittligaspiel aller Zeiten und beste Unterhaltung. Ich will nicht widersprechen. So, wir spielen noch. Wer möchtest du sein, Leverkusen oder Bayern?
Wenn ich mit dir spiele, kann ich nicht Bayern sein. Dann kann ich nur Leverkusen sein. Du bist die Nummer 1 im Süden.
Ach so, Gott.
Du bist der Stern des Südens.
Oh Gott. Also dann spielen die Bayern in Schwarz.
Okay. Oh, der ist weit daneben.
Ja, der ist deutlich daneben.
Also ich mache jetzt direkt ein Tor.
Buschi, ich habe ihn ja vor zwei Wochen habe ich ihn ja einfach geschlagen.
Ja, ich mache jetzt auch ein Tor.
Das ist eigentlich ein Aufbaugegner.
Nee.
Harry Kane, weit vorbei.
Da freuen sich wirklich immer die ganzen Podcast-Hörer, wenn wir dieses Spiel spielen.
Oh, Pfosten.
Genau.
Ja, Podcast.
Wie bei so einem Radio,
ja,
wo man das erraten
kann. Nein, Tod muss ich sterben.
Wir sind eine Fernsehsendung. Fernsehsendung.
Oh, Vlog. Der war gar nichts.
Junge.
Ja, ihr murmelt da echt auf dem
Boden. Das war das Schlechteste gerade.
So, jetzt fällt das Tor.
Auch vorbei. Letzte Chance für die Bayern. Auch weit daneben. Also das muss man ehrlich sagen. Das heißt, wir gehen in die Overtime und dann möglicherweise sogar ins Elfmeterschießen.
Hauptsache
letzter Sieg Leverkusen der Leverkusener gegen München. Bayern in München.
Letzte Saison.
1-0 DFB-Pokal.
Ja. Letzte Saison?
Ja. In der Allianz Arena gab es dieses Jahr 3-0, glaube ich, für die Bayern, kann das sein? Ich glaube, ja.
Teller hat das Tor gemacht, oder?
Teller hat das 1-0 gemacht, ja.
Ich glaube schon.
Ja.
Dankeschön.
Also das wird hochinteressant. Und es ist ja noch eins, VfB Stuttgart gegen SC Freiburg. Timo Schmidtchen.
Das fahre ich mal gegen die Wand.
Das war die Glanzparade für diese Woche. Spaß hat's gemacht. Danke, Buschi. Danke, Timo. Euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten. Das ist dann die 181.
Da bin ich mal auf den Einstieg in die Sendung gespannt.
Sportlichen Platz.
Ciao.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann. Rolf Fuß. Und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Catch the NBA playoffs on Sling TV, the most flexible live TV streaming service, putting consumers in control to watch games their way with flexible subscriptions. Want to catch one game or a full series on ESPN? Grab a 1, 3, or 7-day pass. If you want to catch as many games as possible, get a monthly subscription with our ABC, NBC, and ESPN combo package. Either way, Sling lets you watch the playoffs your way with no long-term contracts. Learn more at sling.com.